HR3, der Gast des Tages. Anke Engelke, Entertainerin, Moderatorin und Schauspielerin.
Ja, sie bringt uns zum Lachen, wenn sie in ihre ganz zahlreichen Rollen schlüpft. Aber erstmal kurze, kleine biografische Eckdaten zu Anke Engelke.
Sie wird am 21. Dezember 1965 in Montreal geboren, verbringt aber den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend in Rösrath bei Köln. Nachdem sie mit ihrem Schulchor Udo Jürgens auf einer Tournee begleitet, wird sie für Rundfunk und Fernsehen entdeckt und moderiert zuerst bei Radio Luxemburg und später beim ZDF. Nach dem Abitur studiert sie Pädagogik mit dem Berufswunsch Lehrerin, bricht aber nach dem Grundstudium ab und moderiert bei SWF3 die Morningshow. Deutschlandweit bekannt wird sie dann durch die Fernsehcomedy Die Wochenshow. Es folgen Anke die Sitcom und schließlich die Sketch-Serie Ladykracher. Außerdem bestreitet sie zahlreiche Synchronrollen, spielt in mehreren Fernseh- und Kinofilmen und zusammen mit Olli Dittrich in der Improvisationscomedy Blind Date. Der Versuch, in der Nachfolge von Harald Schmidt als erste Frau weltweit eine Late-Night-Show zu moderieren, floppt nach einigen Monaten. Heute ist sie im Kinderfernsehen bei Gala-Moderationen wie der Berlinale und mit der 6. Staffel von Ladykracher erfolgreich auf der Mattscheibe zu sehen. Im Mai wird dann ein Jugendtraum für sie in Erfüllung gehen. Die Moderation des Eurovision Song Contest in Düsseldorf.
Ja, und vor einigen Tagen habe ich sie zu einem persönlichen Gespräch getroffen und wollte von ihr wissen, ob sie ein Sonntagsmensch ist, der am Sonntag gerne mal alle Viere von sich streckt.
Ich bin so ein typischer Chiller eigentlich. Ich mag gerne arbeiten, aber ich mag auch sehr gerne nicht arbeiten. Das hält sich bei mir Gott sei Dank so die Waage, dass ich mehr zu Hause bin als nicht zu Hause. Ich mag es sehr gerne, zu Hause zu sein und auch nicht nur am Wochenende. Ich kann ja wegen meines Berufes auch mal einfach behaupten, Mittwoch sei Wochenende.
Als Moderatorin des Eurovision Song Contest werden wir sie erleben. Wir lieben sie bei den neuen Folgen, dann sicherlich auch von Ladykracher. Und jetzt ist was Neues von ihr rausgekommen, eine Doppel-DVD, auch mit diesen erfolgreichen Reihen von Ladykracher. Also nochmal die Frage an Anke Engelke, was ist denn da noch Besonderes mit drauf auf der DVD?
Ja, und natürlich fragt man dann zu Recht, was ist denn jetzt so besonders da dran? Und mein Gott, DVDs gibt es ja täglich 4 Milliarden. Wer braucht denn jetzt eine DVD? Ich stelle selber fest, da kommt hinzu, dass ich auch eher ein DVD-Fan als ein Fernsehfan bin. Ich möchte mir selber einteilen, wann ich was gucke. Und das ist Punkt 1. Das ist ja für die Menschen auch ein dufter Service. Und Punkt 2, ich bin großer Freund von Bonusmaterial auf solchen DVDs. Leider. Also die Sachen, die ich anschaue, die gucke ich dann auch ganz gezielt wegen solcher Bonussachen. Ne? Also ich mag gerne hinter die Kulissen schauen. Meine Vorbilder gibt es zum Teil auf DVD, zum Teil allerdings nicht. Also wenn ich mir...
Ja, zum Beispiel?
Jim Carrey. Wenn ich in meine große Jim Carrey-Fan-Kollektion greife.
Mit weil dem du dich ja schon in der Öffentlichkeit, glaube ich,
du weißt das,
auf
ne?
dem Boden gewälzt
du
hast.
Du weißt das.
Natürlich.
Weißt du das? Ich bin so traurig, dass niemand das mitgekriegt hat.
Ich weiß das, weil Jim Carrey, ich glaube, den größten Mund in Hollywood hat, auf dich zukam und dich dann so bog, dass du irgendwie halb auf dem Boden gelegen
wir
hast.
Wir haben uns geprügelt. Das war bei einer Filmpremiere, die ich moderieren durfte. Ja. Und mir wurde gesagt, sei seriös, führe ein seriöses zweisprachiges Interview. Hier sind auch die ganzen Honks von dem Verleih und das ist ganz wichtig, das musst du jetzt hier tierisch gut und seriös gestalten. Das machte ich auch und kündigte ihn an und der kam aber nicht aus der Seite der Bühne zu mir auf die Bühne, sondern der kam aus dem hinteren Bereich und sprang über sämtliche Sitzreihen und das Publikum im Saal tobte und es war wunderbar und ich war der Arsch. So, dann habe ich mir überlegt, pass mal auf, Freundchen, ich bin ja nicht umsonst die Comedy Queen 1999 bis 2001, 2003 bis 2005, jetzt zieh dich mal warm an. Und dann habe ich halt seine Sachen falsch übersetzt. Ich habe Fragen gestellt, am Anfang noch seriös und dann sagte er, was ist denn das für eine Frage und so. Dann habe ich einfach seine Antworten falsch übersetzt und hatte damit
geniale Idee, geniale
so,
Idee.
Ist fies, aber ich hatte keine andere Wahl und dementsprechend
hatte ich... Du musstest dich retten.
Ich musste mich retten und ich musste auch irgendwie mein Leben rechtfertigen und mein Dasein und alles. Verstehst du, ich konnte ja da nicht wie doof dastehen und dementsprechend turbulent war das, weil natürlich das Publikum dann anders lachte, als er es eventuell gewollt hatte und dank dieser falschen Übersetzungen war dann auch sehr schnell klar, dass wir eventuell auf Augenhöhe uns bekriegen würden. Und dann riss er mich irgendwann zu Boden. Und dann habe ich einen wunderschönen Filmriss und sah nur am nächsten Tag in der Zeitung das eine oder andere Bild, das dann auch Einblicke gewährte unter mein Kleid.
Gut.
Und, oder in mein Kleid hinein. Wo war ich jetzt? Jim Carrey.
Kannst aber immer sagen, das hat die zukünftige Königin von England mit diesen Rollerblades, der ist das ja auch schon passiert. Ja, die ist ja bei dieser Disco-Party auch hingefallen. Du konntest auch irgendwie sehen, wie das aussieht. Aber du hattest Jim Carrey im Arm.
Ja, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Jederzeit wieder. Also wenn der nochmal hier ist und irgendjemanden braucht, den er zum Deppen macht, ich bin sofort da. ich mache jedes Casting mit, nur damit ich mit ihm nochmal da über die Bühne mich wälzen kann. Es war extrem schön, weil ich merkte, die jetzt wird es ein bisschen pathetisch, Achtung, am Sonntagmorgen muss auch Platz sein für Emotionen. Die Krabbe Sprache da. Der Komik ist international. Das war schön zu erleben, dass Komiker unter sich wirklich keine Sprachbarrieren kennen, zumal die Körperkomik oder die Funny Bones, die sogenannten, da zum Tragen kommen.
Aber stell dir mal vor, es hätte nicht funktioniert, dann wärst du kein internationaler Komiker gewesen. Jetzt weißt du, du kannst ganz oben auf der Liga mitspielen. Das entlastet doch auch, weil das ist ja jetzt, nee, jetzt mal ehrlich, es ist ja auch ein ganz schöner Druck. Er kommt raus, du bist auf etwas anderes vorbereitet, du musst in dieser Situation reagieren und wenn nicht, hätte man ja tatsächlich sagen können, na, die Anke, die kann das auch nur, wenn das vorbereitet ist.
Solche, und wenn ihre Autoren was geschrieben haben. Solche Sachen können richtig daneben gehen. Und das Ding ist, wie bei mir sind natürlich unglaublich viele Sachen daneben gegangen. Und auch die kann man auf sogenannten Outtakes auf meinen DVDs sehen, wenn man sieht, es ist einfach alles ganz schwer. Und wenn man da nicht auf Zack ist und ausgeschlafen und drogenfrei durchs Leben schifft, dann ist man der Loser. Und das bin ich ganz oft. Und das finde ich auch gut. Aber natürlich wird dann mehr Bohai gemacht um die Sachen, die gut funktioniert haben, weil ich mit denen auch gerne angebe. Und die anderen Sachen, die würde ich ganz gerne auch vergessen. Also ich habe neulich mit Pastewka drüber gesprochen, dass wir beide eine riesen Kollektion von VHS-Kassetten der Wochenshow haben, ne? Aus den 90er Jahren. Was macht man mit diesen Videokassetten? Die möchte man eigentlich auch alle vernichten.
Die musst du natürlich sofort übertragen.
Der hat das auch schon. Der hat das auch schon alles digitalisiert
und so. Der hat's doch, so ein Regal.
Ja, der hat 68 Festplattenrekorder. Der ist total ausgestattet. Der Typ, der ist voll der Astronaut. Nein, es ist alles gut. Aber ich stehe dann so ein bisschen sentimental vor diesen Kassetten und denke, oh, es war auch nicht alles gut. So, aber pass auf, hier. So, Jim Carrey DVDs. Nee, ich sag dir nochmal kurz, warum ich das so super finde mit den DVDs. Weil man die Möglichkeit hat, das Entstehen und das zum Leben erwecken von Figuren zu sehen. Also wenn ich meine Jim Carrey Sachen anschaue, dann schaue ich natürlich die Filme. Aber Lemony Snicket zum Beispiel ist ein Paradebeispiel. Man kann sehen, wie Jim Carrey im Maskenmobil sitzt und ein falsches Kinn bekommt, falsche Zähne, eine Perücke, Augenbrauen.
Und warum ist das gut, wenn man für den Zuschauer dann diese Illusion durchbricht? Wir sehen euch dann ja erst in der fertigen Figur.
Ja, ist vielleicht berufsbedingt, dass mich das mehr interessiert als vielleicht jemanden anders. Aber ich mag so gerne erleben, wie die Menschen, die mir sympathisch sind oder deren Arbeit ich mag, wie die arbeiten. Das interessiert mich extrem. Mich interessiert der Weg zum Ergebnis sehr. Da kann ich was lernen und da kann ich mich erfreuen. Und das ist vielleicht eine Illusion, aber man fühlt sich dann vielleicht näher dran. Wenn ich dann aber meine anderen Vorbilder anschaue, zum Beispiel Evelyn Hamann in Zusammenarbeit mit Loriot oder Lieselotte Pulver. Es gibt kein Making-of von Co-Liesels Töchter. Gibt es einfach nicht. Ich habe die DVD, aber da ist halt so, da ist nichts drauf. Oder ich habe auch das, glaube ich, noch auf Videokassette. Ich würde gerne wissen, wie Wirtshaus im Spätzart, ne? Also wo Lieselotte Pulver brillant war. Die ist einfach die Größte. Das war meine Heldin. Also als Kind habe ich die verehrt und das tue ich heute noch. Ich würde gerne wissen, wie sie einen Dialekt oder einen Akzent entwickelt, wie sie ihr Timing probt.
Jetzt aus zum Spessern. Alles klar, Anka. Also Blick hinter die Kulissen gibt es bei Lady Kracher. So viel ist schon mal klar. Und gleich sprechen wir noch über die neuen Folgen, die dann allerdings im Fernsehen natürlich zu sehen sein werden, von Lady Kracher. Ja, und im 9. Jahr ihrer erfolgreichen Sendung Lady Kracher. Im Laufe dieser Zeit sind unglaubliche Kultfiguren entstanden. Anke Engelke als Geschäftsfrau, als Nagelstudio-Besitzerin, als Hippie. Und die Frage ist ja, was heißt es denn für dich, Anke, 9 Jahre Erfolg zu haben in so einem doch ja sehr schnelllebigen Medium? Ändert sich etwas mit jeder Staffel? Und was geht dir so durch den Kopf, wenn du auf diese 9 Jahre Erfolg auch zurückblickst?
Das ist nicht nur für mich extrem biografisch. Also ich kann, wie wenn ich mich für Wein interessieren würde, würde ich hier von Jahrgängen sprechen. Man kann einer Staffel ansehen, wann sie entstand und man kann eventuell auch Rückschlüsse ziehen auf die Entwicklung innerhalb des Teams. Nicht nur beim Ensemble, sondern auch bei den Autoren, Regie, Produktion, Maske, Kostüm. Wie sahen die alle eine Geschäftsfrau im Jahr 2000 und wie sehen die im Jahr 2010 eine Geschäftsfrau? Wie bauen wir die? Wie
auch
bringen
so ein bisschen wir die Zeitgeschichte dann?
Ja, ich glaube Zeitgeschichte. Zeitgeist wurde schon mal vorgeschlagen, glaube ich nicht. Das ist mir zu besetzt mit Hype oder sowas. Aber Zeitgeschichte trifft es eher, wenn das jetzt auch ein bisschen vermessen klingt, weil das ja doch unterm Strich dann nur Fernsehen ist und nur Komödie. Aber ich erkenne, was uns bewegte. Und das ist so eine virtuelle Verbindung, die da innerhalb dieses Teams offensichtlich besteht. Als wir begannen, waren wir in Beziehungen, waren wir verliebt und es gab Themen wie, zieht man zusammen oder nicht. Wir machten weiter, plötzlich war das Thema Heiraten Thema und plötzlich sah man anders auf seinen Job. Dann kamen die ersten Kinder. Dann kamen die ersten Trennungen, Scheidungen.
Eigene Biografien spiegeln sich in den Inhalten dann auch wieder.
Ja, aber natürlich frage ich mich, wenn ich dann ein Skript kriege vom irren Zitronenneger, das ist die Vorlage von Kim Jong-il, dann frage ich mich, was war denn mit Roland los? Spinnt der? Warum schreibt er denn so ein Zeug? Was ist denn bei dem zu Hause gerade los? Und man wahrt dann auch das Private oder den Respekt vor dem Privaten des anderen. Ich frage dann nicht nach und sage, wie kommst du auf den irren Zitronenneger? Was willst du mir denn damit sagen? Aber ich merke, okay, da hat jemand gerade, es gibt nicht viele Interviews von Kim Jong-il, die man schauen kann, aber jemand hat sich damit auseinandergesetzt. Dann sehe ich die Nageldesignerin und merke, aha, Nageldesignerin, die sich in Krisengebieten darum kümmern, dass dort Opfer und Betroffene ausgestattet werden mit Gelnägeln, mit Nageltattoos,
sehr
mit Strasssteinen. Ganz wichtige Dinge, die zum Teil über Somalia auch dann abgeworfen werden, einfach kleine Pakete mit Gelnägeln. Und dann frage ich mich, wo kommt denn das jetzt her? Wer ist denn da zum 14. Mal an einem Nagelstudio vorbeigelaufen? Es sind in erster Linie Männer, die für Lady Kracher schreiben. Was ging genau in dem Krankenhirn vor sich beim wiederholten Beschauen dieser Nagelkunst bei der ein oder anderen Kassiererin?
Das heißt, ihr habt aber auch ein Team, was in den vergangenen 9 Jahren sehr beständig mit dir dann auch gearbeitet hat. Da gibt es keine große Fluktuation. Zahlt ihr besonders gut oder?
Oder gibt es nicht so viele Jobs und man nimmt, was man kriegt?
Ja, genau.
Ich glaube, oh Gott, es mag vermessen klingen, aber ich glaube, bei mir ist ganz schön. Lady Kracher ist eine schöne Sache. Und dort zu arbeiten kann unter Umständen großen Spaß machen. Und das ist
kann ein Sprungbrett sein.
Ja, das nicht unbedingt. Also weiß ich nicht, ob das biografisch dann weiterhilft, im Werdegang zu sagen, ich war da mal, habe da mal gearbeitet, habe mal für Anke Engelke geschrieben. Kann sein, kann auch nicht sein. Aber ich kann mir denken, weil wirklich mindestens die Hälfte des heutigen Teams dem entspricht von vor 10 Jahren, ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine schöne Sache ist, da zu arbeiten, wo das Arbeitsklima stimmt und wo dann ganz nebenbei auch noch was Tolles gemacht wird. Ne? Also das, was
schreibst du selber auch?
Nein.
Oder weil du gerade sagst, es sind hauptsächlich Männer, die schreiben.
Ja, das ist
das so? Warum sind das mehr Männer? Ist das Zufall? Oder
nein, ist nicht Zufall.
So,
ich will gar nichts. Ich will, dass die schreiben, die es am besten können. Und wenn das Männer sind, sind es Männer. Und wenn das Frauen sind, sind Frauen.
Aber und warum sind es mehr Männer?
Ich weiß es jetzt ohne Witz. Das ist die Frage, die mir jetzt seit 15 Jahren gestellt wird. Seit ich lustige Sachen im Fernsehen mache, fragen die Menschen zu Recht, warum schreiben das in erster Linie Männer? Es gibt viele Frauen, die auch gut schreiben können. Also ich erinnere mich an Sonja, die super Sachen auch für mich geschrieben hat, auch während der Late Night und so. Tolle Sachen, aber das sind Ausnahmen. Die Frauen, die schreiben, sind
das
die Ausnahmen.
Das heißt, die Pointen, sag es mal mit deinem fachlichen Begriff, die Pointen, das Tempo, das Thema, was dann von Männern kommt, passt für dich besser, zu deiner Figur besser oder...
Also zum Teil gibt es eine große Schnittmenge zu den Leuten, die auch Pastewka schreiben zum Beispiel. Ne? Dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich das beantworten soll, ohne dass es den Sinn verliert in Bezug auf Pastewka. Ja. Also warum sollte da, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Ich habe den Eindruck, die gehen mit offenen Augen durch die Welt und gucken sehr interessiert, sehr neugierig und sehr kritisch. So, das ist jetzt erstmal geschlechtsunspezifisch. Aber das dann zu Papier zu bringen, daraus eine Geschichte zu machen, die Pointen fixiert hat, haben wir ja Gott sei Dank mit Lady Kracher über Bord geworfen. Daraus etwas zu machen, was lustig ist, das scheint mir den Männern meistens besser zu gelingen als den Frauen. Ich merke es bei mir, ich selber kann nicht so gut auf den Punkt schreiben, ich kann es praktisch gar nicht. Da frage ich mich, ob das daran liegt, dass die Jungs dann gnadenloser sind, ob wir Frauen, wenn wir für uns selber schrieben, da vielleicht ein paar Sperren und ein paar Schranken vorbauen. Ich bin ein ganz moralischer Mensch oder moralistischer Mensch und check immer erstmal, wem trete ich damit zu nahe? Wem kann ich auch ruhig mal zu nahe treten?
Welche Wirkung hat so ein bisschen?
Welche Wirkung hat das? Was ist, wie stehe dann ich da? Wird dann klar, dass es hier nicht um mich geht und nicht um jemand anders, sondern um ein Phänomen? Wird es klar, dass nicht eine Person hier durch den Schmutz gezogen wird, sondern eine Sache, eine Idee, eine Haltung, eine Einstellung und. Da bin ich als Frau überfordert, weil ich dann später nicht mit der nötigen Distanz das spielen kann.
Gut,
oder
das,
ich als
Protagonistin. Aber das betrifft jetzt das Schreiben, weil beim Spielen geht es ja. Beim Spielen kannst du
absolut
diese Distanz oder diese moralische Schranke, wie immer man das auch nennt, dann auch überwinden, ja?
Ja, ich kann aber nicht, weil ich sagen möchte, oh, das war jetzt fies, nicht meine Schuld, das war der da. Oder, oh, das war jetzt lustig, da würde ich genauso auch nicht sagen, ne? Also das war der da. Ich muss das dann einfach, ich muss das vertreten, was ich da spiele.
Also nicht ganz so einfach, da ganz deutlich auch eine Grenze zu ziehen, aber du bist ja klar, dass du eigentlich so sagen kannst, läppisch, nur läppisch sein, das will ich nicht sein, das sollen andere machen. Läppisch ist genug anderes schon da in den Medien. Wir sprechen gleich weiter über deine Arbeit, für die du so brennst. Comedy. Anke Engelke ist die Comedy Queen im deutschen Fernsehen und sie bekommt Entzugserscheinungen, wenn sie längere Zeit mal nicht dreht und nicht vor der Kamera steht. Ich wollte vor ein paar Tagen in einem persönlichen Gespräch von ihr wissen, ob sie in den Erfolg, den sie jetzt schon seit 9 Jahren mit den Ladykracher-Sendungen hat, hineingewachsen ist oder ob sich vielleicht etwas bei ihr geändert hat auf einer Art Medienreise, vielleicht auch etwas Unerwartetes geändert hat auf dieser langen Medienreise.
Eine Reise mit offenem Ausgang. Also ich liebe das Ergebnisoffene in der Diskussion und auch in einer Arbeit. Ich weiß natürlich zu Beginn einer Produktion, wohin die Reise geht und ich weiß es am Ende einer Produktion, aber ich kann natürlich nicht bis ins nächste Jahr hineingucken. Ich weiß, was ich tue, ich lerne meinen Text und ich bin pünktlich bei der Arbeit und genauso machen das die anderen 35 Leute am Set. Darum geht's ja nicht, aber die Reise an sich beginnt ja mit der Ausstrahlung der ersten Folge.
Mit der Entscheidung schon, was nehmen wir rein? Welche Themen setzen wir? Also sind wir jetzt jemand, der mehr in eine politische Richtung geht oder eine politische Figur entwickelt? Also das sind ja auch schon Entscheidungen, die ihr in den Vorstufen treffen müsst. Und da habt ihr offensichtlich in den letzten Jahren einfach ein fantastisches Händchen gehabt und das so wunderbar hinbekommen.
Ja, aber auch da denke ich dann immer noch, oh, das finden wir jetzt lustig, ne? Wir schmeißen uns weg. Wir haben die erste Leseprobe und wir schmeißen uns weg. Entweder alle, ne? Also es ist ein sehr demokratischer Haufen. Oder, was auch oft vorkommt, alle liegen auf dem Boden und trommeln mit den Fäusten Löcher in den Teppich. Und nur ich sitze da und sage, was ist denn daran jetzt lustig? Spinnt ihr eigentlich alle? Und da bin ich nicht die einzige Frau im Raum. Also bei den Autoren sind's fast nur Männer. Aber ansonsten gibt's auch Frauen im Team. Und die schmeißen sich eventuell auch weg. Und ich bin die Einzige, die es nicht rafft, die entweder diesen Humor nicht begreift oder was auch immer.
Kommt's dann trotzdem rein?
Genauso kämpfe ich dann auch für Nummern, die ich super finde. Und wenn ich da mit einem der Autoren alleine kämpfe, dann kämpfe ich aber auch volle Kanne. Aber wenn ich mich nicht durchsetzen kann, dann habe ich Pech gehabt. Also es wird gekämpft. Jeder hat so seine Favoriten und sagt, das müssen wir aber machen. Und dann gibt es allerdings auch Ideen oder Sketche, die nicht umsetzbar sind. Wir schaffen das einfach nicht, Flughafen- oder Flugzeugsketche zu drehen, weil das zu teuer ist. Wir müssen dann einen ganzen Flughafen mieten oder einen Teil eines Flughafens und alles abkleben, was nach Werbung aussehen könnte. Und in einem Flugzeug zu drehen, ist unfassbar teuer und das ist so traurig, weil mein Chefautor Carsten Düss selber auch Flieger ist, Pilot ist und wir haben so viele Ideen. Ich finde das Phänomen Stewardess und Fluggast so toll. Ich möchte so gerne viele Fluggäste spielen, aber das ist in der Umsetzung sehr schwierig und wir haben so einen hohen Anspruch.
Welche Figur schläft denn in dir bei den Fluggästen? Weil wir, also jeder von uns fliegt das eine oder andere Mal, dann können wir ja beim nächsten Mal an dich denken.
Ich finde das alles ganz faszinierend, wie Menschen ausstrahlen, dass sie nicht gestört werden möchten, wie Menschen ausstrahlen, dass sie das Gespräch suchen. Ich gucke mir die Leute so gerne an in Flugzeugen, auf Flughäfen, auch in der Bahn. Ich war mehr Zug, als dass ich fliege. Mich interessiert das einfach so, deren Geschichte vielleicht rauszulesen aus ihrem Gesicht und aus ihrem Körper. Das finde ich ganz spannend. Also ich wünschte wirklich, ich könnte schreiben. Da kämen tolle Sachen bei raus, aber ich bin zu doof.
Das glaubt dir ja auch keine Anke. Du bist im Comedy-Bereich zu Hause. Mehr über Comedy und übers Lachen gleich mit dir. Ja, und ein Gespräch mit ihr über die Grenzen des Humors, das ist natürlich immer spannend, denn Anke Engelke bewegt sich im Comedy-Bereich so erfolgreich wie kaum eine andere deutsche Frau. Sie ist dort zu Hause und bringt uns natürlich mit den Folgen im Fernsehen von Ladykracher immer wieder zum Lachen. Also Anke, lass uns über Humor reden und wie ihr, dein Team und du, wie ihr mit Humor umgeht.
Humor, ja, sehr gerne.
So, Grenzen des Humors.
Also ich habe den Eindruck, dass wir uns nicht einigen müssen auf Grenzen und auf Geschmack. Wie weit darf man gehen? Geht das zu weit? Das ist bei uns eigentlich nie Thema. Man sagt da nur nicht lustig oder lustig. Und,
also das ist das Hauptkriterium, was zählt. Was ist mit Qualität? Gut, es fällt wahrscheinlich auch dann runter. Ja. Und Quote ist ja nun auch wichtig, Wurscht. Wenn man beim Privatsender ist. Ach komm.
Ich fürchte, das ist
dir ist die Quote egal?
Ja. Mhm. Ja, die ist natürlich anderen Leuten nicht egal. Also wenn das nicht genug Leute gucken, wird es Ladykracher nicht mehr geben. So einfach ist das. Aber solange ich mich davon befreien kann und solange ich fröhlich aufspielen kann, geht's mir gut. Wenn ich überlege, ich muss jetzt aber, weiß ich nicht, ein bisschen mehr nackte Tanten durchs Bild laufen lassen mit sehr, sehr großen Hupen, damit die Quote stimmt, dann ist das nicht mehr meine Show. Oder ich muss dies sein oder das sein. Ich muss karnevalesker sein in den Pointen. Das muss eine höhere Schlagdichte haben. Oder es darf nicht so laut und schrill sein. Oder es muss lauter und schriller sein. Was auch immer.
Also dann bist du auch jemand, der Nein sagen kann.
Ja.
und auch auf den Preis hin, dass man dann sagen würde, so kann Lady Kracher in der Form nicht weiter existieren oder wir müssen es absetzen. Könnte ja dann die Folge sein.
Naja, aber wir haben da gibt es ja ein herrliches Paradigma. Das hat ja bei der Late Night genau so stattgefunden. Das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Das haben die Menschen nicht gemocht. Es gab von vielen, vielen Stellen auch, also jetzt nicht nur von Senderseite oder von Redaktionsseite oder so, sondern auch von außen, von der Yellow Press, so viele Kommentare und so viele Vorschläge und Befehle, wie das gefälligst zu sein hat, dass wir irgendwann gesagt haben, das wollen wir nicht, das können wir nicht, tschüss. Nach 78 Folgen war Schluss. Das ist auch in Ordnung. Wenn das eine schlechte Sendung war, dann hat die gefälligst nicht mehr stattzufinden.
Und weil zu viel Einfluss von außen war, da ist ja die Frage, dann hat der Sender jetzt auch Mitspracherecht bei dem Erfolg oder hatte bei dem, was nicht so lange lief, bei der Late-Night-Show, dann zu viel Mitspracherecht?
Das ist zu emotional besetzt. Das kann ich rückblickend nicht gut erklären.
Ist das immer noch ein emotionaler Punkt für dich?
Ja, natürlich. Ich habe, das sage ich immer wieder, ich habe das nicht gut gebacken gekriegt, dass ich da ein großes Team mit auf die Reise genommen habe und durchaus auch natürlich versprochen habe, dass wir beieinander bleiben für lange Zeit und dass es diese Sendung lange geben wird. Ich mache Sachen nicht einfach nur als Zwischenstation und sage so, das ist jetzt das Sprungbrett, eigentlich will ich ja was ganz anderes machen. Das finde ich total ätzend. Dem begegne ich so oft, also, dass Leute, die eine Morningshow im Fernsehen moderieren und sagen, nee, aber eigentlich will ich ja Schauspieler sein oder was ganz anderes, finde ich ganz ätzend. Ich habe die Late Night extrem ernst genommen und dieses Projekt und ich hätte das gerne 10 bis 15 Jahre
gemacht. Gut, das ist auch ein ganz, ganz besonderes Genre. Also gerade wenn man so amerikanophil ist wie du, auch was Humor angeht und was Comedy angeht, ist das natürlich auch in Amerika sehr groß besetzt. Aber das heißt, es ist weniger das Scheitern des Formats, mehr das Wort gegenüber dem Team.
Nein. Auch das Scheitern des Formats. Ich hätte das gerne gut gemacht. Aber ich bin nicht die Richtige dafür. Das ist ja wohl sonnenklar. Ich bin niemand, der sich vor die Menschen stellt und sagt, hallo, so war mein Tag und so sehe ich die Welt und dann draufkloppt. Das möchte ich nicht, das mache ich nicht. Das können alle andere super gut. Das mag ich ganz gerne, wie andere das machen. Ich kann das nicht, ich bin das nicht. Ich habe aber dem Team gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt ein paar Jahre. Und dann haben die Kinder gezeugt und Häuser gekauft. Und dann habe ich nach 78 Folgen gesagt, nee, Edge, doch nicht. Das ist ätzend. Das ist total blöd, so ein Gefühl. Das kennt jeder, der jemanden anders um sein Vertrauen gebeten hat und es dann enttäuscht.
Also der Umgang eben auch mit ganz schwierigen Zeiten, nicht so ganz einfach, da reagierst du ja sehr sensibel drauf und über den Umgang mit Kritik, dazu gleich mehr. Ja, Anke Engelke, wir haben von dir eben erfahren, dass es dir immer noch so ein bisschen nachhängt, dass du als Late-Night-Moderatorin nicht hundertprozentig erfolgreich und langfristig bestehen konntest. War das eigentlich das erste Mal in deiner mittlerweile doch schon sehr langen Karriere, dass dir etwas misslungen ist? Denn du hast ja als Mädchen im Chor schon gesungen, Auftritte mit Udo Jürgens in der Hitparade gehabt, du hast mit Heino gesungen, also du bist früh eingestiegen auf der Bühne und eigentlich auch immer durchgehend vom Erfolg verwöhnt worden, oder?
Ich habe ja mit 10 im Chor gesungen, mit 12 angefangen, Hörfunk zu machen, habe früh Synchron gemacht in Studios, habe mit 13 dann mit dem Fernsehen begonnen. Nee, falsch, mit 11 Radio, mit 12 Fernsehen. So, Bums. Und das war auch eine schöne Sache, wunderbar. Aber da gab es immer zwischendurch Sachen, die völlig in die Hose gegangen sind. Also die Late Night ist bestimmt nicht das Einzige.
Also war nicht die erste Erfahrung. Aber wenn man sich deine Karriere so anschaut, hat man ja das Gefühl, das ist natürlich ein Außengefühl, ist natürlich immer anderes als deines, dass die Stufen leichtfüßig erklommen werden und auch immer wieder mit Erfolg verbunden sind. Also von anderen Misserfolgen ist es ja eigentlich bisher nicht die Rede gewesen.
Oder auch Sachen, die ich vielleicht selber nicht gut fand. Ne? Das kriegen vielleicht Leute nicht mit. Wenn ich mit einer Sache nicht zufrieden und nicht glücklich war, dann ist das vielleicht so meine Wahrnehmung nur. Nein, aber nach der Wochenshow...
Bist du denn kritisch mit dir?
Ich bin extrem kritisch mit mir, ja. Das ist bestimmt auch so ein bisschen Selbstschutz und so ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme, weil man ganz, ganz schnell natürlich auch in so eine blöde Situation kommt, dass man selber nicht steuern kann, wie das bewertet wird, was man macht. Um Gottes Willen, das sollen alle, die den Fernseher anschalten, haben ein Recht auf ihre Meinung und auf ihr Urteil. Aber das ist manchmal ein bisschen schwierig oder unmöglich fast, das zu steuern. Und man ist dann sehr schnell ein Fernsehstar oder sowas, ne? Und das kann ich bis heute nicht gut umgehen.
Aber indem du die Dinge aufzeichnest und dich vor eine Kamera stellst, wird es ja das Licht der Öffentlichkeit erblicken und automatisch beurteilt
na
werden.
Klar,
da musst
klar.
du doch nur in den Keller gehen oder wo immer deine 30 Preise stehen, die du dann ja wahrscheinlich jeden Freitagnachmittag nochmal polierst und weißt, du bist gut.
Ja, also das messe ich ja an was anderem. Sicherheit kriege ich dadurch, dass ich mir etwas vornehme und das im Zweifel auch umsetze. Das fängt ja bei sowas Banalem wie Textlernen an. Mhm. bin ich textsicher am Set. Das ist ja wie beim Theater. Da gibt es ja Gott sei Dank dann doch nicht so große Unterschiede. Wir bereiten uns jetzt vor auf eine Frühlingssendung, Bastian und ich. Ich studiere jetzt schon meine Figuren. Wenn ich Parodien mache, dann studiere ich meine Leute. Das ist manchmal ganz schön ätzend, weil das nicht alles Leute sind, die tolle Sachen machen, ne? Also deren Arbeit man mag oder deren Wesen man mag, und doch hat man Respekt und studiert und studiert und studiert und schafft sich einen Körper drauf, eine Sprache, eine Stimme, Hände. Das ist meine Arbeit.
Aber darauf kannst du dich doch verlassen, also weil wir nochmal auf den Punkt kommen, Sicherheit und Erfolg. Also das ist ja ein Mechanismus, der dir doch eigentlich bei deiner beruflichen Tätigkeit eine enorme Sicherheit geben müsste. Oder ist es mit jeder neuen Figur, wird man wieder unsicher, trotz der Erfolge, die all die Jahre schon da sind?
Oh, ich hoffe, dass man dann unsicher, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, vielleicht finden wir ein anderes Wort. Man ist natürlich, man fängt immer bei Null an, ne? Natürlich habe ich Erfahrung und kann die nutzen, aber wenn eine neue Figur kommt, die Autoren geschrieben haben oder die es tatsächlich gibt, die ich parodiere, dann wird da dran gearbeitet und da kann ich verschiedene Techniken nutzen, da kann ich bestimmt Erfahrung nutzen, aber es wird von Null begonnen und es wird neu aufgebaut. Das ist wie ein Hausbau oder wie das Backen eines perfekten Kuchens. Ich bin gerne Hausfrau und deswegen kann ich das eigentlich immer mit einem guten Essen vergleichen. Ich gebe mein Bestes und ich bereite mich gut vor und die Zutaten sind tipptopp. Die sind aus meinem Biomarkt und das hat alles Hand und Fuß und im Idealfall ist es alles Fair Trade und von sehr, sehr glücklichen Menschen hergestellt und zu Fuß, weiß ich nicht, vom Bauern um die Ecke. Alles ideal, perfekt. Das wird der perfekte Kuchen und so soll es auch die perfekte Rolle werden. Aber so stehe ich dann auch in der Küche und denke mir, soll ich jetzt wirklich Eigelb und Eiweiß trennen? Dann kann ich, aber der Ofen ist schon an. So, schaffe ich das jetzt alles noch zeitlich? Es läuft eigentlich ähnlich ab, dass man sagt, bin ich gut genug vorbereitet? Mache ich das alles gut genug? Und dann wird das jemandem vorgesetzt. Ich esse ja den Kuchen nicht alleine.
Ja, und wie geht's dir denn, wenn ihr das im Team abgesegnet habt und du weißt, die erste Folge wird ausgestrahlt? Bist du dann jemand, der sich das dann nochmal anschaut?
Ja.
An dem Abend, wenn es dann auch tatsächlich läuft, also vor dem Fernseher, ist ja nochmal anders als in der Situation wahrscheinlich oder in der Abnahme, in irgendeinem Schneideraum.
Also ich bin ganz froh darüber. Wir haben bei Lady Kracher die Situation, dass wir die fertigen Folgen einem Publikum in einem schönen, kleinen, verdunkelten Saal vorspielen. Da sehe ich die zum ersten Mal komplett fertig. In der richtigen Reihenfolge, also fertig geschnitten, nachbearbeitet und in der richtigen Reihenfolge. Da sehe ich die Sendung, wie sie dann später auch zu sehen sein wird im Fernseher. Und da wir keine Lacher aus der Konserve benutzen wollen, schauen wir das mit 100 anderen Leuten, die Tickets gewonnen haben, gekauft haben, Freunde, Team, was auch immer. Also Menschen, die das freiwillig und mit Spaß machen, sich da 2 Stunden hinzusetzen und ein paar Folgen am Stück anzuschauen. Das ist mein erstes Feedback und eventuell ein sehr, sehr wichtiges Feedback. Da kriege ich mit, wo gelacht wird und wo nicht. Bin immer wieder extrem erstaunt, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Kann dann auch erkennen, wo ich vielleicht was falsch gemacht habe, wo wir was falsch gemacht haben in der Zusammenstellung, in der Inszenierung, wo auch immer. Und wenn es dann freitags läuft, versuche ich auch vor dem Fernseher zu sitzen, weil ich das toll finde, zu wissen, so war die Situation. Das war eine laue Sommernacht und eigentlich wären alle gerne in den Biergarten gegangen und die dann doch zu Hause waren, haben das trotz des Wetters gemacht, sich diese Sendung anzuschauen oder was auch immer. Ich weiß von Bastian, dass er das nicht gerne macht. Ne? Er möchte das gar nicht wissen, was da drumherum gelaufen ist und ob da irgendwas schiefgegangen ist. Das will er alles gar nicht wissen. Ich möchte da sitzen wie ein normaler Fernsehzuschauer.
Also so seien wir alle, wenn wir deine Sendungen schauen. Gleich reden wir weiter über den Eurovision Song Contest, über rote Teppiche und den Flodder-Look beim Fernsehen gucken. Ja, Anke, du hast gerade erzählt, dass du dir deine eigenen Shows, also Fernsehshows wie Lady Kracher, gerne im Fernsehen anschaust. Spielt Fernsehen bei euch in der Familie auch sonst eine große Rolle?
Der ist eher aus der Fernseher, der wird genutzt zum Abspielen von DVDs, weil ich wirklich Filme, die man dann im Kino verpasst hat oder so. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Das ist eigentlich
das ist etwas, doch wirklich nicht zu toppen. Also,
Kino ist das Beste.
Ich liebe Kino, wenn nicht links und rechts immer alle so viel kruscheln würden mit Nachos und Popcorn.
Ach, ich gehe gerne vormittags ins Kino. Ich finde das total cool. Da ist es leer und das ist super. Mitte. Ich mache gerne so Double Features. Ich gucke gerne auch zwei Filme am Stück und so. Und manchmal kann man ja, also kann ich auf jeden Fall in Köln hier auch in Pressevorführungen gehen. Da sitzen dann nur ein paar Journalisten und stehen früher auf als die anderen. Das ist immer sehr interessant zu sehen, wie das bei denen ankommt. Ich mag Filme gerne, also gerade englischsprachige Filme gerne im Original sehen oder auch andere, auch zur Not, auch Italienisch und Spanisch. Ich möchte einfach sehen, wie die Menschen wirklich sprechen, wenn sie spielen, und habe bei der Berlinale auch oft die Möglichkeit, Filme im Original zu sehen. Das ist immer ganz toll. Also wenn ich informiert werden möchte, bin ich eher ein Zeitungs- und Radiomensch. Und wenn ich unterhalten werden möchte, bin ich eher ein Kino-DVD-Mensch.
Okay, also twitterst du? Bist du bei Facebook?
Nein, Twitter und Facebook ist nicht meine Welt. Da habe ich den Anschluss irgendwie verpasst. Ich bin zu oldschool. Ich schreibe gerne Briefe. Ich schreibe gerne Faxe. Und telefoniere auch nicht gerne. Ich bin total komisch. Ich finde Telefonieren total ätzend.
Hast du ein Handy?
Ich habe ein Handy, aber ich simse in erster Linie und sag nur jetzt nicht oder komme später oder bring mit oder kommst du.
Das klingt ja
oder,
schön.
Ja, das ist alles.
Brauchst du nicht so einen Quatschertarif, ja?
Nee.
Warum telefonierst du denn nicht gerne? Kann man sich bei dir gar nicht vorstellen. Du bist doch eigentlich jetzt.
Ich rede gern mit Leuten. Aber ich sehe die dann gerne oder bin auch gerne auf Zack und reagiere schnell und lasse andere reagieren. Das mag ich lieber und das finde ich beim Telefon so blöd, weil man dann abgelenkt ist, weil man das neben etwas anderem tut. Ich finde, Gespräche müssen Gespräche sein und da wird nebenbei gefälligst nichts anderes gemacht.
Und hörst du Radio?
Ich höre sehr viel Radio, ja. Ich mag sehr gerne Radio und ich bin ein Radiokind. Das waren so meine ersten richtigen Schritte in den Medien, die im Radio. Und ich habe 12 wunderbare Jahre in Baden-Baden verbracht, die ich nicht missen möchte. Da würde ich, wenn ich die Uhr zurückdrehen dürfte, dann in die Zeit, damit ich das bewusster erlebe und vielleicht doch irgendwie meinen Chef rumkriege. Der an mir nicht interessiert war.
So, haben wir das auch nochmal gesagt. Das ist ja mit deinen Chefs bei Sat.1 ja ganz anders. Da wusstest du ja, wie es geht.
Mann, wenn ich wenigstens wüsste, wer die Chefs da immer sind. Das ist ja ein bisschen unübersichtlich, oder? Die spielen da ja einfach
schon wieder
Spiel
gewechselt.
Mit mir. Man kann das ja kaum.
Gut, oder dein Bedarf ist einfach sehr hoch. Das könnte ja auch mal eine Lösung sein.
Ich habe einen hohen Sendeverschleiß. Ja, das liegt nur an mir. An dieser Stelle eine Entschuldigung, auch im Namen.
Sag mal, man bekommt ja über dich so, andere laufen ja andauernd über irgendwelche roten Teppiche oder featuren irgendwas oder haben ganz viel soziales Engagement, da bist du eher so zurückhaltend, ne?
Ach, wenn ich arbeite, weiß ich wofür und wo das landet und wenn ich mich sozial engagiere, was ich wirklich exklusiv nur für eine Organisation mache, dann weiß ich, wann ich da, warum, wie, was gemacht habe. Und wenn ich über einen roten Teppich laufe, dann weiß ich das auch. Also ich mag nicht so gerne so ein Platzhalter, so ein Puzzleteil sein und mal da eingesetzt werden und mal da eingesetzt werden. Das finde ich bescheuert.
Dann bleibst du lieber zu Hause.
Ich bin total gerne zu Hause und ein roter Teppich ist toll und ich mag das auch. Um Gottes Willen, man wird dann vorher geschminkt und kriegt ganz schöne Haare und sieht super aus. Ich bin immer wieder ganz baff, wie schön man aussehen kann, wenn andere Leute mit Farbe umgehen können. Das ist auch bei Lady Kracher so toll. Wenn ich da in einer Folge, 10 bis 20 Frauen bin, das ist ja wohl klasse. Das ist das Größte und man ist ja dann als Frau, seien wir mal ehrlich, ist man ja doch auch gerne Prinzessin und wird so ein bisschen, wird angezogen und ist so ein bisschen jemand anders für einen Moment, für ein paar Stunden, für einen Tag, für ein paar Drehtage. Ich genieße das sehr.
Und dann zurück in die Jogginghose, ne?
Ja,
also genau.
Absolut. Ein Hoch auf den Flodderlook.
Ja, im Flodderlook wirst du ja sicher nicht den Eurovision Song Contest moderieren. Am 14. Mai ist es nämlich soweit. 35.000 Menschen in der Arena. 120 Millionen weltweit vor den Fernsehern. Wie bereitest du dich denn darauf vor, Anke?
Ich bin doch super vorbereitet. Ich bin sozialisiert worden 1974 beim Sieg von ABBA. Bin seitdem ABBA-Fan und Eurovision Song Contest-Fan. Und seitdem bereite ich mich vor. Habe einige Ausgaben verpasst und ich habe vor allen Dingen, wenn ich geschaut habe, sehr intensiv geschaut, weil ich so ein Listenfreak bin. Ich mag gerne mitschreiben, ich mag gerne abstimmen mit anderen Leuten. Also bei mir liefen dann kamen die Punkte zusammen.
Ja,
aber
jetzt musst du dann ja, dieses Jahr musst du moderieren und gleichzeitig anrufen. Das wird eng
für dich. Das wird total schwierig, schwer. Vor allen Dingen ist das unangenehm, weil ich dann die Aufregung so vermissen werde, die ich als Fernsehzuschauerin immer hatte jetzt in den letzten Jahren, wenn ich den Eurovision Song Contest gesehen habe, habe ich da mit Familie und Freunden gesessen und habe die Listen gemacht und die Punkte eingetragen und jeder hat gesagt, wer gewinnt und wer nicht gewinnt und wie die Chancen des deutschen Beitrags sind und so weiter.
Okay, Chancen für Lena?
Sehr gut. Ich bin ein großer Lena-Fan. Ich finde die astrein. Aber ich werde da stehen und werde, so schön das auch ist, das alles da von mittendrin verfolgen zu dürfen, aber ich mag so den Moment, so wie ich Lady Kracher gerne dann live schaue, sehe ich auch den Eurovision Song Contest gerne live von zu Hause vom Sofa und fiebere dann und drücke meinem Favoriten
die Daumen. Gut, du hast ja das Glück, du wirst die Proben erleben, du wirst schon eine Meinung dir bilden.
Ja,
und dann deiner Family oder deinen Freunden, deiner Schwester, genau, deine Favoriten schon mal geben. Wenn du nicht am Sonntag bei mir zu Gast bist, was machst du dann?
Sonntags gibt's Crepe.
Crepe?
Crepe, ja. Gibt ein ganz tolles
Pfannkuchen
Rezept.
Pfannkuchen oder Crepe? Kriegst du richtig hin, diese ganz dünnen?
Also die heißen, das Rezept ist ein Crepe-Rezept von Alfred Biolek aus einem seiner Kochbücher. Das Kochbuch ist schon so
der
versifft.
Der ja zu dir gesagt hat, ja, dass du ein Weltstar wirst. Und aus, ja, in seiner Halle sind schon so viele Welt. Oh.
Ja, der aber auch gesagt hat, als ich ihm meine Kartoffel, Kokos, Ingwer, Koriandersuppe kredenzt habe, hat er gesagt, und das war kein sondern ein und ich so, oh Mann, was ist denn los?
Nein,
und
das war's.
Stellte sich raus, er mag kein Koriander.
Okay.
Nein, aber das ist ein Rezept
Anke. Anke, also als extra Bonusmaterial gibt es vielleicht noch bei Bärbel Schäfer Live gleich exklusiv ein süßes, leckeres Sonntagsrezept von dir, Anke Engelke, nur echt natürlich in dem Flodder-Look. Es war schön mit dir, viel Erfolg mit Ladykracher weiterhin, deiner neuen DVD und trotzdem viel Spaß auf der Bühne beim Eurovision Song Contest, auch wenn du nicht selbst vor dem Fernseher sitzen kannst. Danke, Anke.
Danke für die Einladung, Bärbel.
Gerne.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3